Auf dem Bahnsteig wird ein 14-jähriges Mädchen zusammengeschlagen. Passanten filmen diese Situation. Auf dem Spielplatz macht ein älterer Herr Fotoaufnahmen vom kleinen Jungen. Auf einer Rolltreppe macht ein junger Mann heimlich ein Foto von einer hübschen Frau im Rock vor ihm.
Im beruflichen wie im privaten Alltag sind Handys allgegenwärtig und mit ihnen Kameras. Foto- und Videoaufnahmen sind schnell gemacht und werden gern mit anderen geteilt. So kommt es auch immer öfter vor, dass man einer Öffentlichkeit ausgesetzt wird, die ungewollt, gefährlich oder sogar strafbar ist. Doch wo genau sind die Grenzen und mit welchen Konsequenzen? Bei kaum einer anderen Thematik hat sich aus Glauben, moralischen Empfinden und Halbwahrheiten ein derart verworrenes Dickicht gebildet. Damit wollen wir heute aufräumen. Aufrecht, der Bundespolizei-Podcast für Hannover, Hamburg, Bremen und Bad Bentheim. Mit mir am Mikrofon begrüße ich
Jule
und Wolf.
Mein Name ist Markus. Und wir gehen noch mal ein bisschen auf Grenzen ein. Da hattest du zu Anfang gesagt, das Strafgesetzbuch, ne? Welches Toolset und so weiter, ist völlig richtig. Da gehen wir jetzt einmal drauf ein, weil das Strafgesetzbuch ist ja immer, oder Strafnormen sind ja eigentlich quasi die Grenzen, die der Gesetzgeber aufzeigt, wo er sagt, an dieser Stelle dürfen diverse Grundrechte nicht weiter eingeschränkt werden, weil das dann eine Verletzung des Kernbereiches sozusagen ist. Das sind jetzt meine eigenen Worte. Drei Stück davon möchte ich euch vorstellen. Das ist einmal der Paragraph 184k, Verletzung des Intimbereichs durch Bildaufnahmen.
Dazu fällt mir dieses Upskirting ein.
Dazu fällt dir das Upskirting ein, genau. Genau. Upskirting als Deliktsphänomen, eben halt, wo in modernerer Zeit durch Handys, Digitalkameras, kleine Geräte, die eben halt das ermöglichen, gerade auf Bahnhöfen, Flughäfen, irgendwo da, wo es Treppenaufgänge gibt, im Idealfall noch mit Rolltreppe, dann eben halt zu sommerlicher Zeit, wo Damen in entsprechender Kleidung unterwegs sind, ja, diese Aufnahmen getätigt werden können. Das ist genau der Grund, warum dieser Paragraph 184k durch den Gesetzgeber erlassen wurde, um auf dieses Deliktsphänomen zu reagieren. Und hier wird eben halt unter Strafe gestellt, wenn jemand absichtlich oder wissentlich von den Genitalien, dem Gesäß, der weiblichen Brust oder der diese Körperteile bedeckenden Unterwäsche einer anderen Person unbefugt eine Bildaufnahme herstellt oder überträgt, soweit diese Bereiche gegen Anblick geschützt sind. Ja? Also erstens, wenn das Ganze erlaubt stattfindet, haben wir sowieso schon mal keine Straftat. Ja? Zweitens, Voraussetzung ist, dass diese Bereiche, diese genannten Bereiche auch tatsächlich gegen Anblick geschützt sind. Ja? Wenn jemand sich entscheidet, ich gehe jetzt aus meiner Wohnung und ich trage nur eine Unterhose oder einen Schlüpfer, dann zeige ich mich damit nach einer bewussten Entscheidung von mir selbst, der Öffentlichkeit. Ja? Und wenn dann jemand davon ein Foto macht, ja, dann ist das eine Konsequenz meiner eigenen Entscheidung.
Da muss ich aber mal fragen, wie ist das denn zum Beispiel am FKK-Strand? Ja. Also die Leute ziehen sich ja nicht aus, ja, um dann auch fotografiert zu werden. Die wollen ja eigentlich eher unter sich sein, alleine sein. Mhm. Und wenn da jemand kommt und einen Haufen Fotos schießt, weiß ich nicht, wie das zu bewerten ist.
Also da ist es tatsächlich, muss man dann noch ein paar weitere Fragen klären. Ne? Was ist das für ein FKK-Strand? Ist das ein öffentlicher Strand?
Wir gehen mal vom öffentlichen FKK-Strand.
Ist das privater Grund und Boden? Ist das in irgendeiner Art und Weise erkenntlich durch jetzt meinetwegen Flock mit einem Schild, der da in den Sand geschlagen wurde, wo jetzt meinetwegen so ein Symbol, hier FKK-Strand, keine Bilder und so weiter. Ist sowas irgendwie vorhanden oder fehlt das an dem?
Na, ich dachte jetzt so im Urlaub am Strand, da gibt es den Hundestrand und den Drachenstrand, ja, und den FKK-Strand. Ja. Der ist also für jeden zugänglich. So, mhm, an sowas dachte ich jetzt eigentlich.
Aber ich würde dann ja auch wieder auf dieses Kunsturhebergesetz zurückgreifen, weil da geht's ja dann, da ist es ja wieder eine Frage des Fokus. Wo liegt der Fokus?
Also
könnte man ja auch wieder auf die anderen Normen.
Wenn wir jetzt mal davon ausgehen, dass es ein wirklich komplett öffentlicher Strand ist, der jetzt irgendwie auch nicht in irgendeiner Form abgegrenzt ist, befriedet ist, wo keine Hinweisschilder sind und rein gar nichts. Und der wurde jetzt sozusagen einfach zum FKK-Strand erklärt und da halten sich jetzt entsprechend Personen auf. Und jetzt kommt jemand und macht Bildaufnahmen. Hat nicht vor, die zu verbreiten oder öffentlich zur Schau zu stellen, sondern einfach nur, ja, wenn man das so ausdrücken möchte, für seine persönliche Sammlung.
Sparsam Bild.
Dann haben die abgebildeten Personen tatsächlich relativ schlechte Karten. Mhm. Wenn das Ganze aber eben halt Privatgrund ist, nehmen wir jetzt mal ein Schwimmbad. Ja, ein Schwimmbad, ein öffentliches Schwimmbad, wo es ja auch Bereiche gibt, ist meistens ja so ein bisschen hinter irgendwelchen Hecken, wo gesagt wird, okay, hier ist der Bereich, wo alle oben ohne liegen können, damit sie eine nahtlose Bräune erreichen und so weiter und so fort. Ist eine ganz andere Hausnummer. Mhm. Ne? So wie ihr das Schwimmbad betretet, so wie ihr eure Karte, also den Eintritt kauft, bezahlt, akzeptiert ihr in dem Moment die Hausordnung. Sprich, das ist nicht mehr öffentlicher Raum. Ne? Das ist jetzt Privatrecht, das ist Hausrecht. Da gelten diese Regeln. Und ich bin mir relativ sicher, dass wir eigentlich kein Schwimmbad oder sonstige Einrichtung finden werden, wo in der Hausordnung nicht entsprechend Regeln aufgestellt wurden. Mhm. Okay. Gut. Dann gehen wir einmal weiter zu den Paragraphen 201a. Verletzung des höchstpersönlichen Lebensbereichs von Persönlichkeitsrechten durch Bildaufnahmen. Und da kommen wir jetzt so ein bisschen zu deinem Beispiel vom Anfang zurück, eben halt Rettungseinsatz, Gaffer und so weiter und so fort. Genau darum kümmert sich dieser Paragraph, wo eben zum Beispiel im Absatz 1 Nummer 2 gesagt wird, eine Bildaufnahme, die die Hilflosigkeit einer anderen Person zur Schau stellt, unbefugt herstellt oder überträgt und dadurch den höchstpersönlichen Lebensbereich der abgebildeten Person verletzt. Also Hilflosigkeit, das kann Opfer eines Verkehrsunfalls sein. Das kann ein stark Betrunkener sein. Ein Obdachloser, der schon so schwach ist, dass er sich halt auch nicht mehr, der sich wirklich in einer hilflosen Lage befindet. Ne? Also so kann man das so ein bisschen skizzieren, was mit Hilflosigkeit hier gemeint ist.
Ist das ein Antragsdelikt auch?
Genau, der Paragraph 201a ist tatsächlich auch ein Antragsdelikt, ja.
Okay. Nur, ich frage mich das nur, weil solche Aufnahmen, das ist ja das, was man so oft und überall immer sieht. Und also jetzt gerade so in der Öffentlichkeit, ein Verkehrsunfall, das sind doch immer die Aufnahmen, wo da alle Leute stehen, das Filmen, verbreiten. Diese Videos werden ja oft und schnell meistens wieder rausgenommen. Mhm. Aber ich frag mich immer, was mit den Leuten ist, die das dann verbreitet haben. Weil hier so das nachzuvollziehen ist halt schwer. Oder ob die dann überhaupt denen eine Strafe droht oder ob das Video gelöscht wird, rausgenommen wird und dann ist es gut.
Vermag ich tatsächlich auch so nicht zu sagen. Wenn das jetzt von irgendwelchen Plattformen runtergelöscht wird, dann ist das ja in der Regel, weil das dann auch gegen deren Nutzungsregeln, Nutzungsbestimmungen verstößt. Inwieweit dann im Hintergrund da eigentlich eine strafrechtliche Verfolgung dann möglich ist, vermag ich jetzt nicht genau zu sagen. Aber wir können das Ganze mal so ein bisschen auf einen kleineren, privateren Rahmen zurück oder runterbrechen. Eine Bekannte von mir, die hatte mir eben halt auch neulich erzählt, dass ihr Sohn, jetzt mittlerweile 16 Jahre, geht natürlich dann schon auf irgendwelche Partys, wo dann auch getrunken wird. Und da ist es dann passiert, dass einer der Schüler zu viel getrunken hatte. Dann draußen vor dem Haus, entsprechend in einem nicht ganz so guten Zustand, am Baum saß und andere sich darüber lustig gemacht haben, davon auch Bilder getätigt haben und das dann eben halt den nächsten Tag diversen Chatgruppen von der Schule dann eben halt verbreitet wurde. Ne? Also da ist dann wirklich tatsächlich 201a, weil eben hier die Hilflosigkeit einer anderen Person zur Schau gestellt beziehungsweise das entsprechend verbreitet wurde. Das ist dann hiermit erfüllt. Mhm. Ja, und genau da kommt das dann eben halt zum Tragen, wenn die betroffene Person jetzt von ihrem Antragsrecht Gebrauch gemacht hätte, hätten hier eine ganze Menge Schüler ganz schön dumm aus der Wäsche geschaut.
Ich würde ganz gerne nochmal eine Frage stellen zu diesen Situationen, wo Einsatzkräfte vor Ort sind. Also ich sag mal ein Sanitäter oder ein Arzt oder ein Feuerwehrmann. Wenn die merken, dass diese Situationen permanent gefilmt werden, haben die dann eine Möglichkeit, der Person das Handy wegzunehmen oder was kann passieren? Wie kann ich das unterbinden? Als Selbstbetroffener in so einem Einsatzfall?
Ja.
Gibt es da eine Möglichkeit?
Also für uns als Polizeibeamte dürfen wir nach dem Absatz 5 die Bildträger oder Bildaufnahmegeräte oder andere technische Mittel, die zur Aufnahmetätigung benutzt wurden, dürfen wir dann eben halt unter den Voraussetzungen des 74a StGB einziehen. Ne? Sicherstellen, die Beweismaterialien für eben halt den Anfangsverdacht 201a und die Personalien natürlich feststellen.
Aber ich wäre ja in diesem Fall eine Privatperson, wenn ich als Sanitäter tätig bin oder als Feuerwehrmann oder sonst was. Habe ich da auch irgendwie eine Handhabe?
Da hättest du eine eingeschränkte Handhabe. Das ist, also du kannst ja, wenn du jemanden auf frischer Tat, einer Straftat feststellst.
Ach, der Jedermann-Paragraph.
Genau, der Jedermann-Paragraph darfst du zumindest kurzfristig festhalten. So lange, bis entweder die Identität feststeht oder eben halt Einsatzkräfte, also Polizei dann vor Ort ist, um dann weiteres zu tätigen. Ne? Ja. Also wenn derjenige dir persönlich bekannt ist oder sich sonst irgendwie identifizieren lässt, dann ist meine erste Einschätzung eigentlich, dass du dann nichts weiter tun darfst. Außer vielleicht Stellwände aufstellen, dass eben halt das Filmen dann verhindert wird. Aber wirklich das Handy jetzt wegnehmen, das würde ich als Jedermann tatsächlich erstmal bleiben lassen.
Und da stehen ja auch wieder die Grundrechte dann sich gegenüber oder gegeneinander.
Ja. Okay. Wir gehen nochmal ein bisschen straighter voran. Ich wechsle einmal auf die Nummer 3 des Absatz 1. Eine Bildaufnahme, die in grob anstößiger Weise eine verstorbene Person zur Schau stellt. Da schließen wir dann auch einmal den Bogen vom Anfang. Jetzt einfach erstmal nur nice to know. Der Absatz 2, eine Bildaufnahme, die das Ansehen der abgebildeten Person erheblich beschädigt. Ja, also auch da, es muss nicht unbedingt sich um eine hilflose Person handeln, einfach allein irgendeine peinliche Situation, irgendwas, was irgendwie ansehensschädigend ist. Da sind wir dann beim Absatz 2 richtig aufgehoben. Und der Absatz 3, mit Freiheitsstrafe bis zu 2 Jahren oder mit Geldstrafe, wird bestraft werden. Eine Bildaufnahme, die die Nacktheit einer anderen Person unter 18 Jahren zum Gegenstand hat, erstens herstellt oder anbietet, um sie einer dritten Person gegen Entgelt zu verschaffen oder sich oder einer dritten Person gegen Entgelt verschafft. Also auch wenn Situationen, Sommer, ein Spielplatz in der Stadt, im Wald, der jetzt meinetwegen von der Stadt mit so kleine Aquädukte, ne, da ist ja manchmal so ein bisschen Wasser dann im Spiel, dann können die Kinder da rummatschen und so weiter und so fort. Und die Eltern entscheiden sich halt einfach, okay, damit die ganzen Klamotten nicht dreckig und nass werden, ziehen wir die Kinder jetzt aus und dann dürfen die hier nackig rumlaufen. Und dann kommt halt einfach einer und fotografiert die nackten Kinder. Jetzt haben zwar die gesetzlichen Vertreter entschieden, dass die Kinder sich hier ohne Kleidung in der Öffentlichkeit bewegen, aber trotzdem aufgrund ihres Alters, als eben halt aufgrund ihres Status als Kinder, sagt der Gesetzgeber, das ist trotzdem strafbar. Okay, und jetzt möchte ich einmal umschwenken, wo wir sagen, wir verlassen jetzt mal so langsam den Bereich der Fotos und gehen auch mal auf Videoaufnahmen ein. Und was ist der entscheidende Unterschied zwischen Fotos und Videos?
Videos würde ich sagen, ja. Oder, ja, wie soll ich das sagen? Beschreiben die Situation länger, sind bewegende Bilder oder sich bewegende Bilder und nicht starre Bilder. Ja. Und ich glaube, der Fokus kann sich da natürlich auch in einem Video dann immer verschieben, ne?
Ich denke, das eine ist eine Einzelaufnahme und ein Video ist eine Sequenz, wo man eine Handlungsabfolge sehen kann.
Ja. Aber das entscheidende Merkmal, da seid ihr jetzt noch nicht drauf gekommen, das entscheidende Unterscheidungsmerkmal ist tatsächlich der Ton. Wenn Videoaufnahmen getätigt werden, dann ist in aller Regel auch das Mikro an. Wir gehen jetzt mal von dem Beispiel Handy aus. Und der Ton wird mit aufgezeichnet. Und da haben wir eben halt den Paragraphen 201, Verletzlichkeit oder Verletzung der Vertraulichkeit des Wortes. Der Absatz 1 mit Freiheitsstrafe bis zu 3 Jahren oder mit Geldstrafe wird bestraft, wer unbefugt das nicht öffentlich gesprochene Wort eines anderen auf einen Tonträger aufnimmt. So. Nicht öffentlich gesprochenes Wort. Das bedarf jetzt natürlich einer Erklärung, einer Definition. Nicht öffentlich gesprochenes Wort ist so wie schon mal eigentlich jedes Wort, was innerhalb der eigenen Wohnung oder sonstigen befriedeten Besitztum gesprochen wird. wenn ich draußen in einem Café sitze oder vielleicht noch öffentlicher auf einer Parkbank, ja, und da mich mit jemandem unterhalte, muss ich sowieso schon grundsätzlich davon ausgehen, dass irgendjemand das hört. Ne? Also die Vertraulichkeit des Wortes, das müsste jedem klar sein, ist dann nicht mehr ganz gegeben. Für uns als Polizeibeamte kann das nochmal besonders definitionswürdig sein, nämlich genau dann, wenn wir draußen im öffentlichen Raum, auf der Straße, in der Bahnhofshalle, in der Flughafenhalle eine Kontrolle haben, ne, eine Kontrollsituation. Ist das dann nicht öffentlich oder ist das öffentlich? Kann ein Polizeibeamter überhaupt nicht öffentlich reden oder ist das grundsätzlich unmöglich?
Also ich würde nicht sagen, dass es grundsätzlich unmöglich ist. Also ich würde vielleicht sagen, innerhalb der Dienststelle zum Beispiel ist es dann schon nicht öffentlich gesprochen. Aber ich glaube, sobald wir quasi als Polizeibeamte in der Allgemeinheit oder halt ja in der Öffentlichkeit zu erkennen sind, ist unser Wort auch öffentlich gesprochen. Weil wie du gesagt hast, es kann, sobald du unter Leuten bist oder halt einfach in der Öffentlichkeit dich bewegst, kann immer jemand mithören und gerade auch als Polizeibeamter bist du im Fokus vielleicht auch von den Passanten und auch viel, ja, die Leute interessieren sich natürlich auch für die Maßnahmen.
Stell dir mal folgende Situation vor, du hast jemanden in der Bahnhofshalle, ne? Du bist als Streifer unterwegs, ihr haltet den an und sagt, wir haben einen Hinweis auf, die Beschreibung der gesuchten Person passt auf ihr Äußeres. Ich möchte jetzt von Ihnen den Personalausweis haben.
Ja, es ist ja dann nur an die Person gerichtet, aber trotzdem nehme ich ja in Kauf, wenn ich in der Bahnhofshalle mich aufhalte, wo immer viele Menschen auch unterwegs sind, dass es andere mithören.
Ja.
Und
das ist richtig, das ist richtig, aber du denkst,
und damit,
du denkst jetzt ein bisschen zu sehr oder zu sehr allein aus deiner eigenen Perspektive. Was ist denn mit den Betroffenen? Wir dürfen seine Rechte ja nicht vergessen. Und auch da ist ja wieder unsere Fürsorgepflicht, dass wenn jetzt jemand private Daten, die ich gerade abfrage von ihm, die ich von ihm haben möchte, die er dann vielleicht auch spricht, auch da muss ich gucken, dass das geschützt wird. Ne? Und das ist per se erstmal, wenn jetzt irgendeiner, der meint, ey, da findet gerade wieder unrechtmäßiger Polizeieinsatz statt und ich muss das jetzt dokumentieren, stellt sich dann daneben und nimmt die gesamte Kontrollsituation mit dem Handy auf. Das muss ja gar nicht wirklich unbedingt im Interesse des von der Maßnahme Betroffenen sein. Vielleicht möchte der das gar nicht, dass seine persönlichen Daten, die er hier gerade preisgeben muss, dann auch noch irgendwo durch irgendwen aufgenommen werden. Also da haben wir durchaus eine Handhabe.
Ja gut, es wird ja auch im Dienst, im Alltag, würde man das ja auch nicht zulassen, dass sich jemand daneben stellt und das aufnimmt. Ja, da sind wir ja schon wieder bei.
Das kommt drauf an, was genau er aufnimmt. Grundsätzlich polizeiliche Maßnahmen, grundsätzlich, ne, Ausnahmen sind dann natürlich immer wieder vorhanden, können per se eigentlich aufgenommen werden. Solange die filmende Person eben halt ganz bestimmte private Bereiche eben halt nicht mit aufnimmt, nicht verletzt, nicht die Hilflosigkeit einer Person eben halt aufnimmt oder aber durch seine pure Anwesenheit und Tätigkeit des Films die Maßnahme an sich behindert.
Ja, aber dann sind wir.
Aber da sind wir auch schon wieder in anderen Fahrwassern.
Ja, aber da sind wir auch jetzt gerade zum Konflikt wieder zu dem Beispiel, was du gerade genannt hast. Weil wenn ich jetzt einer Person, sage ich mal, ich suche jetzt irgendeinen Straftäter und die Personenbeschreibung passt und das ist offensichtlich der Beschuldigte und ich eröffne ihm meine Maßnahmen und nehme seine Personalien auf und dann filmt jemand, dann wäre es ja, wie du gerade gesagt hast, grundsätzlich erstmal erlaubt, diese Maßnahme der Polizei zu filmen.
Genau, bis zu dem Punkt, wo derjenige welche eben halt uns mündlich diverse Angaben zu seiner Person macht. Ab dem Moment ist das nicht mehr öffentlich, in dem Sinne, dass das dann jeder filmen darf, sondern hier habe ich dann eben halt den Fall, okay, das, was jetzt folgt, ist nicht öffentlich gesprochenes Wort. Ich muss ja selber dann auch noch Sorge dafür tragen. Ich muss zum Beispiel auch gucken, dass ich die Maßnahme vielleicht an einem Ort durchführe, der nicht ganz so öffentlich ist. Also wenn ich jetzt in der Bahnhofshalle und mittendrin stehe, dann suche ich mir vielleicht erstmal eine Nische. Ne? Ich sage dann halt, kommen Sie hier mal mit rüber. Hier stehen wir nicht so im Passantenstrom drin. Hier kann nicht so jeder gut mithören. Und dann jetzt möchte ich von Ihnen wissen.
Ich habe dazu noch mal ein Beispiel. Das ist jetzt auch schon eine Weile her. Da war ich in Hamburg im Einsatz. Da war viel los. Ich bin mir nicht mehr sicher, welcher Einsatz das jetzt war, 1. Mai, Hafengeburtstag, irgendwie was in die Richtung. Mhm. Und naja, dementsprechend halt sehr hohes Personenaufkommen. Wir standen, ja, waren natürlich mit dem Dienst-Kfz, standen da so an, ja, so ein bisschen an der Seite. Mhm. Und die Lage war ruhig. Wir hatten gerade ein bisschen Luft und Zeit. Mein Kollege ist ausgestiegen. Mhm. Und um halt zu rauchen, um einen rauchen zu gehen. Mhm. Und tatsächlich habe ich dann im Nachgang, also ich saß ja im Auto, ich habe mitbekommen, er wurde angesprochen von irgendwelchen Personen, die da zu dieser Demo oder was auch immer das da war, da angesprochen wurde. Es war eine kurze Unterhaltung. Und das Ganze wurde auch gefilmt und ich habe durch Zufall im Nachgang dieses Video von meinem Kollegen auf Social Media entdeckt.
Okay. So. Ja, ich verstehe, Also das ist genau das, was ich vorhin sagte. Wir müssen ein bisschen abwägen, welche Funktion oder welche Identität steht hier eigentlich gerade im Vordergrund. Ne? Steht hier gerade der Polizeibeamte, der Repräsentant im Vordergrund oder eigentlich die Privatperson? Wenn ihr jetzt draußen im Einsatz seid und ihr habt eben halt so eine Phase, wo ihr quasi auf Abruf erstmal Pause macht. Ne? Ihr seid in Wartestellung. Ihr sitzt auf dem Auto und wartet eigentlich einfach nur. Und der Kollege steigt jetzt aus und raucht halt einfach mal eine. Dann kann man hier nur in eingeschränktem Maß von einem schlicht hoheitlichen Tätigkeit werden reden, sondern dann ist das eigentlich mehr eine Handlung, die tendenziell eher der Privatperson zuzuordnen ist. Ne? Er steigt halt einfach mal aus und raucht eine und macht da halt eine Pause. Jetzt wird er dabei gefilmt und dann greift halt tatsächlich § 22 Kunsturhebergesetz. Ich gehe mal davon aus, dass in dem Beispiel keine Einwilligung der zur Verbreitung oder zur öffentlichen zur Schaustellung vorlag. Und dementsprechend wäre dann hier ein Antragsdelikt nach § 33 steht dann im Raum. Mhm. Wäre das jetzt eben halt anders gelaufen, dass der Kollege tatsächlich auf Streife aktiv ist, ne? Ja. Sich also in einer Tätigkeit befindet, die ganz eindeutig schlicht hoheitliches Tätigwerden darstellt, würde sich das tatsächlich anders verhalten, weil da ist dann wieder diese Repräsentantenidentität einfach schon wieder im Vordergrund.
Obwohl man da ja auch sagen könnte, inwieweit das vielleicht auch ja ein bisschen rufschädigend ist, ne? So da wieder die Polizisten, die machen nur Pause, rauchen, kommt wieder dieses Klischee mit dem Donut, mit dem dicken Polizisten.
Und dem Kaffee, hab ich
vergessen. Ja, genau.
Ja. Naja, das ist dann. Ja, so verhält sich das eigentlich. Ne? Ich muss halt gucken, was ist gerade hier gewichtiger. Ende des Themas in dem Rahmen, wie wir das hier in dem Podcast behandeln können. Ich hoffe, ihr habt jetzt eigentlich so viel mitnehmen können, wie ihr euch vielleicht selber davon versprochen habt und seht einfach ein bisschen klarer.
Also ich muss dazu sagen, es war sehr interessant. Das waren viele Aspekte, die mir überhaupt nicht so bekannt waren.
Genau, also ich fand, da haben wir jetzt mal einen guten Einblick in das Thema bekommen. Ich fand es sehr aufschlussreich.
Super. Vielen Dank.